Auf Herz und Nieren. Gesundheit, Ernährung und Fitness to go. Der Podcast, in dem renommierte Experten erklären, was du für deine Gesundheit tun kannst.
Müdigkeit, Konzentrationsprobleme, Schwindel, Abgeschlagenheit. Das sind Symptome, die wir alle kennen und deshalb vielleicht auch schnell als normal abtun.
Dahinter kann aber ein Eisenmangel stecken. Vor allem bei Frauen ist das gar nicht so unwahrscheinlich. Die gute Nachricht ist, die Behandlung eines Eisenmangels ist theoretisch einfach.
In der Praxis ist die Diagnose und Therapie eines Eisenmangels aber oft deutlich komplexer, als es auf den ersten Blick wirkt. Denn nicht jede Erschöpfung hat mit Eisen zu tun und nicht jeder auffällige Laborwert bedeutet automatisch einen behandlungsbedürftigen Mangel.
Wir sprechen heute darüber, wie sich ein Eisenmangel äußert, wie die Diagnose beim Arzt abläuft und welche Werte beim Blutbild wirklich zählen. Und Spoiler, Ferritin reicht oft nicht aus.
Außerdem klären wir, wie wir ausreichend Eisen über die Ernährung aufnehmen, wann Nahrungsergänzungsmittel zum Einsatz kommen und wer besonders auf die Eisenzufuhr achten sollte.
Und damit herzlich willkommen bei Auf Herz und Nieren. Ich bin Davida Fernandes, Online-Redakteurin bei Focus Gesundheit.
Und ich bin Antonia Schillinger, Online-Redakteurin und Social-Media-Managerin bei Focus Gesundheit. Wir starten wie immer mal rein mit ein paar Fakten.
Kurz und schmerzlos. Das Thema in Zahlen.
In Deutschland leben rund 8% der Bevölkerung mit einem Eisenmangel. Gefährdet sind vor allem Frauen in menstruierendem Alter, Vegetarier und Veganer, Leistungssportler oder Menschen, die regelmäßig Blut spenden.
Warum Frauen mit Menstruation zur Risikogruppe gehören, ist logisch. Im Durchschnitt gehen während der monatlichen Periode bis zu 60 Milliliter Blut verloren, bei manchen Frauen auch deutlich mehr.
Eisen ist mit etwa 2,3 bis 4,4 Gramm das mengenmäßig wichtigste Spurenelement im menschlichen Körper.
Der größte Teil davon, ca. 70%, steckt im Hämoglobin der roten Blutkörperchen. Also dort, wo Eisen für den Sauerstofftransport gebraucht wird. Der Rest wird in der Muskulatur, in der Leber, der Milz und im Knochenmark gespeichert.
Wie viel Eisen wir brauchen, ist allerdings nicht bei allen Menschen gleich. Deshalb wurden auch die Referenzwerte auf Basis neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse überarbeitet.
Empfohlen werden für menstruierende Mädchen und Frauen 16 Milligramm täglich. Nach der Menopause 14. Bei Jungen und Männern sind es 11 Milligramm. Ich freue mich sehr, jetzt unseren heutigen Experten zu begrüßen, und zwar Dr. Markus Czornik. Er ist Hausarzt mit Praxis in Waldkirchen in Bayern und beschäftigt sich da auch viel mit dem Thema Eisenmangel. Markus, schön, dass du dir die Zeit nimmst und dass du zu Gast bei Auf Herz und Nieren bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Markus, du bist ja auch auf Social Media als Doc Cho unterwegs und bekommst da direkt mit, wie emotional aufgeladen das Thema Eisenmangel ist. Kannst du dir erklären, woran das liegt bei diesem Thema?
Na gut, also der Hauptgrund ist zunächst mal, weil unglaublich viele Menschen betroffen sind, ja, also ohne es zu wissen. Und ich denke, weltweit sind es geschätzt 2 Milliarden Menschen, die an einer Blutarmut leiden. Und davon sind 1 Milliarde, also knapp die Hälfte, wohl wegen Eisenmangels daran erkrankt. Und aus meiner Praxiserfahrung würde ich sagen, dass deutlich mehr als die Hälfte der Patienten, die mit Erschöpfung zu mir in die Praxis kommen, und es sind mittlerweile wirklich sehr viele, am Ende einfach einen Eisenmangel in ihrem Gepäck haben. Ich erinnere mich jetzt ganz aktuell an eine Patientin, die vor 2 Tagen bei mir war, Anfang 20, Sportlerin, ganz normale Ernährung, also nicht Veggie oder ähnliches. Das Ferritin lag bei 18, ja, und sie war im Alltag einfach komplett am Limit und hatte schon Angst, dass etwas Ernstes dahinter steckt. Und solche Fälle sehe ich praktisch fast täglich, ja. Und genau deshalb ist das Thema einfach emotional, weil viele Jahre lang einfach mit dem Gefühl herumlaufen, dass etwas nicht stimmt und dann beim Arzt eben nur hören, die Werte seien normal. Das ist frustrierend und auch zu Recht frustrierend. Deswegen ist es emotional.
Über Ferritin und was das genau ist und auch die Risikogruppen sprechen wir nachher auch nochmal ausführlich. Bevor wir jetzt auf Eisenmangel nochmal ganz konkret kommen, würden wir gerne noch wissen, wofür braucht unser Körper Eisen denn überhaupt?
Also vom Prinzip her, am bekanntesten ist ja der sogenannte Sauerstofftransport im Blut. Das heißt, das Eisen sitzt also im Hämoglobin und bringt den Sauerstoff aus der Lunge zu jeder Zelle im Körper. Das ist mal das Wichtigste. Das ist aber eben nur ein Teil. Das Eisen ist auch ein zentraler Bestandteil der sogenannten Mitochondrien. Das sind also die Kraftwerke in jeder einzelnen Zelle, in denen Energie in Form von sogenannten ATP produziert wird. Kennen wir vielleicht noch aus dem Biologieunterricht, ATP, Adenosintriphosphat. Und fehlt dort Eisen, dann läuft die Energieproduktion einfach im Sparmodus. Also lange bevor überhaupt eine Blutarmut im Blutbild auftaucht. Und das ist eben auch der Grund, warum Patienten schon erschöpft sind, während der Arzt eben noch sagt, das Blutbild sei völlig unauffällig. Und um das klar zu machen, darf ich vielleicht mal ganz kurz ausholen, einfach wie wichtig das Eisen auch ist. Ja? Also wenn man sich vorstellt, ich gehe mal ganz gerne so ein bisschen zurück in unsere Evolution, vor etwa 2 bis 3 Milliarden Jahren, ja, waren die Ozeane voller gelöstem Eisen, ja, weil es damals praktisch keinen Sauerstoff in der Atmosphäre gab. Und erst im Laufe der folgenden Millionen und Hunderttausenden von Jahren entwickelten sich die sogenannten ersten Cyanobakterien. Ja. Also da war noch nichts von irgendwelchen Lebewesen. Und die begannen durch Photosynthese letztendlich Sauerstoff zu produzieren. Kleinste Bakterien. Und dieser Sauerstoff reagierte eben sofort mit dem gelösten Eisen in den Ozeanen und ließ dieses ausfallen. Und das sieht man sogar heute noch in bestimmten Gesteinsschichten, die eben genau aus dieser Zeit stammen. Und erst als dieses gesamte gelöste Eisen in den Ozeanen oxidiert ist und ausgefüllt war, konnte sich letztendlich der Sauerstoff in der Atmosphäre anreichern. Und das war der Beginn der sauerstoffreichen Welt. Ja, also diese enge Beziehung zwischen dem Eisen und dem Sauerstoff hat sich bis heute in unserer Zellbiologie erhalten. Das finde ich unglaublich spannend. Und da vor allem in den sogenannten Mitochondrien in der Atmungskette. Und dort sitzen eben, jetzt wird es nochmal ganz kurz ein bisschen biochemisch, aber da kann ich euch jetzt, das kann ich euch nicht ersparen, weil es einfach auch so spannend ist. Dort sitzen sogenannte Eisenschwefelkomplexe und eben sogenannte Häm-Eisenproteine, die die Elektronen letztendlich Schritt für Schritt, also wie beim Staffellauf, von einem Komplex zum anderen weiterreichen, bis eben am Ende Sauerstoff zu Wasser letztendlich reduziert wird und dabei Energie freigesetzt wird, die wir also in ATP dann speichern können. Ja? Das heißt, ohne Eisen würde diese Kette schlicht stillstehen. Ohne Eisen wären wir nicht lebensfähig. Und ohne Eisen gäbe es kein Leben. Ja, und das ist eben wie vor Milliarden von Jahren, als unser Leben begann, bis heute in unsere Zelle. Deswegen ist es einfach so spannend.
Ja, und wenn man sich anschaut, wie viele Funktionen das Eisen hat, dann liegt eben auch die Frage sehr nahe, was passiert denn dann eigentlich im Körper, wenn eben zu wenig davon da ist, also wenn ein Mangel vorliegt?
Der Körper macht es schlau. Weil er hat es einfach gelernt, schlau zu sein. Und eigentlich muss man sich immer wieder vorstellen, alles, was unser Körper macht, macht er aus einem gewissen Sinn heraus. Ja? Und der Körper macht in diesem Falle wie eine Triage. Das heißt, zuerst werden die Speicher angegriffen, das sogenannte Ferritin sinkt. Und in dieser Phase merkt man erstmal nichts wirklich Dramatisches, ja? Weil einfach noch genug Eisen für die roten Blutkörperchen da ist. Aber die Mitochondrien spüren das eben schon viel früher. Also diese Energieproduktionsstätten, von denen ich gerade vorhin erzählt habe. Und deswegen höre ich eben ganz oft den Satz, ich bin einfach nur müde. Ja, aber im Blutbild ist noch alles okay. Und eben erst, wenn diese Speicher wirklich, wirklich leer sind, sinkt eben auch das Hämoglobin. Es entsteht dann eine sogenannte echte Anämie oder Blutarmut. Aber bis dahin liegt eben meist schon ein langer Leidensweg hinter dem Patienten. Meistens sind es ja PatientInnen, den man eigentlich schon viel früher hätte abfangen können.
Die spannende Frage ist jetzt natürlich, ab wann Symptome auftreten? Also merkt man das relativ schnell bei einem Eisenmangel und woran merke ich das? Oder merke ich das erst, wenn das wirklich sehr, sehr deutlich ausgeprägt ist?
Also aus meiner Erfahrung, Symptome treten erstaunlich früh auf. Ja, also oft Wochen bis Monate vor einer eigentlichen Blutarmut, was ja immer so die laborchemische Grenze ist für viele. Müdigkeit und Antriebslosigkeit sind so die Klassiker, ja, aber eben auch ganz unspezifische Klassiker. Ich denke gerade an einen Patienten, der, glaube ich, vor circa 2 Wochen bei mir war, der also ernsthaft dachte, er hätte ein Burnout, weil er morgens kam, aus dem Bett kam, sein Ferritin lag bei 18. Ja, nach der Behandlung war er einfach wie ausgewechselt. Und das sind halt auch für den behandelnden Arzt natürlich unglaublich schöne Erlebnisse. Und das macht einfach unglaublich viel Spaß, Menschen hier zu helfen.
Jetzt sind ja Symptome Müdigkeit, Abgeschlagenheit trotzdem Dinge, die auch auf viele andere Krankheiten hindeuten können und die jetzt nicht ganz klar sagen, das ist ein Eisenmangel und die dir wahrscheinlich häufig in der Praxis begegnen. Gibt es denn auch spezifischere Symptome oder andere Symptome, die jetzt vielleicht nur für den Eisenmangel stehen, andere Hinweise, bei denen du irgendwie hellhörig wirst, wenn Patienten dir das schildern?
Klar, auf jeden Fall. Also Wenn jemand zum Beispiel mit brüchigen Nägeln, diffusem Haarausfall, aufgerissenen Mundwinkeln gleichzeitig kommt, werde ich natürlich sofort aufmerksam. Da wird gleich die Red Flag hochgezogen. Ja, Haarausfall ist übrigens biologisch total nachvollziehbar. Der Körper priorisiert. Das heißt, Haare sind fürs Überleben jetzt nicht wirklich essentiell. Also werden sie zuerst zurückgefahren. Und Patienten beschreiben das ja oft so, dass beim Bürsten einfach plötzlich nicht mehr 3 oder 4 Haare in der Bürste sind, sondern einfach büschelweise die Haare ausfallen. Und das sind so die wirklich sehr spezifischen Hinweise für einen Eisenmangel. Und häufig kommen ja zumindest auch in meine Praxis eben oft dann Frauen in jüngerem oder mittlerem Alter, die sagen, irgendwas stimmt nicht. Ja? Also die Haare gehen aus und ich weiß nicht warum. Und da ist natürlich der erste Punkt, dass man an Eisen denkt. Und ein ganz klassisches Symptom, nicht nur bei älteren Menschen, auch immer gern genommen, auch bei jüngeren, ist dieses sogenannte Restless Leg Syndrom. Ja, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das ist ganz zuverlässiger Hinweis auch, weil eben das Eisen ganz direkt an der sogenannten Dopaminproduktion im Gehirn beteiligt ist. Und wenn jemand abends die Beine einfach nicht ruhig halten kann, ja, dann ist es für mich auch immer ein sehr großer und guter Hinweis. Und da denke ich als allererstes natürlich an Eisen und ans Ferritin.
Das heißt, wenn man jetzt mit einem Restless-Leg-Syndrom oder mit den Symptomen in die Praxis kommt, dann kann das gut sein, dass da dann nur ein Eisenmangel dahinter steckt und man auch mit der Behebung des Eisenmangels die Symptome wieder verschwinden lassen kann.
Das ist zumindest, die Möglichkeit ist sehr groß, dass es so ist, ja.
Wenn jemand mit diesen Symptomen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, zu dir in die Praxis kommt, machst du dann prinzipiell immer einen Bluttest und welche Werte sind dann für die Auswertung relevant?
Also ich mache prinzipiell immer ganz viel Blutdiagnostik. Natürlich in diesem speziellen Fall mache ich natürlich auch intensive Blutdiagnostik. Es sind 3 Dinge, die mir ganz wichtig sind. Es ist zum einen mal das normale Blutbild. Ja, also wenn wir von Blutbild in der Medizin sprechen, dann ist es ja also eigentlich nur das Hämoglobin, der Hämatokrit, die roten Blutkörperchen mit ihrer Größe etc. Dazu das Ferritin, also das Speichereisen, dieses Protein und die sogenannte Transferrinsättigung. Und als drittes, und das ist ganz wichtig und das wird halt aus meiner Sicht leider nicht oder viel zu wenig gemacht, das sogenannte CRP, ja, also eine ganz das sogenannte C-reaktive Protein. Immer mehr mache ich auch das sogenannte HS oder WR, das hochsensitive oder Wide Range CRP, weil es einfach noch genauer ist, ja, vor allem bei sogenannten stillen Entzündungen schlägt es einfach viel viel früher an. Und erst aus meiner Sicht erst diese 3 Werte machen eben ein vollständiges Bild für meine Diagnose. Und der CRP-Wert ist eben ganz entscheidend, weil er mir sagt, ob ich dem Ferritinwert überhaupt trauen kann. Ja, oder vielleicht ist er auch falsch positiv hoch.
Warum ist es denn so, dass der Ferritinwert allein nicht ausreicht? Also wenn ich jetzt so an meine letzten Blutbilder auch mit Thema Eisenmangel zurückdenke, da war eigentlich immer nur Ferritin das Thema.
Das ist leider oft so. Das Problem beim Ferritin ist, es hat 2 Funktionen. Und es zeigt zum einen den Eisenspeicher. Ja, ist aber gleichzeitig ein sogenanntes Akutphaseprotein, ja, also Teil unserer Immunabwehr. Und bei Entzündungen, auch bei stillen Darmentzündungen, bei, sage ich mal, stillen und Infekten, Silent Inflammation, ist zum Beispiel auch Zahnentzündungen, die man nicht unbedingt spüren muss. Ja, es gibt da Kiefergelenksentzündungen auch, beziehungsweise nicht Kiefergelenks, sondern Kieferknochenentzündungen, zum Beispiel auch im Bereich toter Zähne, wurzelbehandelte Zähne, ist auch so ein Klassiker. Natürlich bei größeren Darmentzündungen, denken wir an Morbus Crohn etc., da steigt einfach Ferritin künstlich an. Ja, der Körper versteckt sein Eisen quasi absichtlich vor der Infektion und vor Krankheitserregern und das kennt man so in der Medizin, man nennt das auch so Nutritional Immunity. Und sehe ich zum Beispiel ein Ferritin von 60, ja, zusammen mit einem erhöhten CRP, dann weiß ich eigentlich, dass der eigentliche Speicherwert ohne die Entzündung wahrscheinlich noch deutlich niedriger läge. Und das heißt, ohne den CRP-Wert würde ich total im Dunkeln tappen. Ja. Deswegen ist der CRP-Wert für eine Diagnostik neben dem Ferritin unglaublich wichtig.
Mhm. Du hattest jetzt schon ein paar Werte immer wieder genannt für das Ferritin. Kannst du mal nochmal sagen, welche Werte aktuell in Deutschland so die Referenzwerte sind? Und auch, du hast es auch schon ein bisschen angedeutet, ob du der Meinung bist, dass die eigentlich zu niedrig sind in Deutschland?
Also die offiziellen unteren Grenzwerte, gut, das ist ja von Labor zu Labor auch ein bisschen unterschiedlich, glaube ich, liegen irgendwie so bei 15, 30. Ja? Also diese Range des Normbereiches ist ja, sag mal, zwischen 10 und 300. Ja? Die meisten sind ja im, sag ich mal, die meisten PatientInnen mit Eisenmangel sind ja irgendwo zwischen 5 und 30. Ja, das heißt, sie sind so oder so im maximal unteren Bereich. Und diese Grenzwerte markieren jetzt aus meiner Sicht eher die Grenze zur Blutarmut. Ja, also nicht den Wert, bei dem sich jemand wirklich gut fühlt. Und wichtig ist mir dabei eben auch, dass es keine pauschale Zahl für alle Menschen gibt. Ja, ich habe Patienten mit einem Ferritin von 20, die völlig beschwerdefrei sind. Und andere, die mit einem Ferritin von 60 sich einfach nicht wohlfühlen, völlig kaputt sind. Und diese halt erst wohlfühlen, wenn sie 90, 100 oder 110 oder 120 haben. Das heißt, auch hier ist der Eisenmangel, wie vieles in der Medizin, einfach sehr individuell. Und man muss diesen Wert eben immer zusammen mit der Klinik betrachten und nicht immer nur isoliert nach Normwerten oder Tabellen.
Das führt dann jetzt zur nächsten Frage. Also wenn du die Laborwerte abgenommen hast und du bekommst sie zurück, dann reichen die alleine also nicht aus, um die Diagnose zu stellen. Was fehlt denn noch, um die Einordnung sicher stellen zu können?
Also Labordaten alleine reichen eigentlich nie. Ja, also was ganz wichtig ist, also unerlässlich ist, also ist immer die Anamnese. Ja, das Schöne am Arztberuf oder am Medizinerdasein, finde ich, ist die Anamnese, also das Gespräch mit dem Patienten, um einfach auch mal rauszufiltern, was möchte der Patient, was hat er für Beschwerden, wie lange hat er die schon, was hat er für einen Wunsch an mich als Therapeut. Und eben ganz wichtig ist eben nach dieser Klinik zu fragen, ja, also Klinik spricht nach den Beschwerden, gibt es zum Beispiel eine Blutungsquelle, eine starke Periode, Blutungen im Magen-Darm-Trakt, was dann eher ein bisschen krasser wäre, wie sieht die Ernährung aus, liegt eine Schwangerschaft vor oder intensiver Leistungssport, ja, das ist auch ganz häufig. Und ein Punkt, der eben besonders wichtig ist, bei Männern und bei Frauen nach den Wechseljahren, die zum Beispiel ohne erkennbaren Grund einen neuen Eisenmangel entwickeln, ist es einfach ganz wichtig, dass abgeklärt wird, ob eine Blutungsquelle im Magen-Darm-Trakt vorliegt. Ja, also im schlimmsten Fall auch ein Tumor, muss man natürlich dran denken. Deswegen ist erstmal kein Grund zur Panik, aber ein Grund, zumindest gründlich hinzuschauen und auf jeden Fall auch, wenn nicht in den letzten 3-4 Jahren eine Magen-Darm-Spiegelung war, das auf jeden Fall zu machen, das ist ganz wichtig.
Ja, da sind wir wieder bei dem Thema, dass dann ganz oft im Arztgespräch auch nicht die Zeit ist, um über das alles ausführlich zu sprechen. Aber das wäre nochmal ein ganz anderes Thema, das wir aufmachen müssen. Wenn jetzt der Eisenmangel tatsächlich auch diagnostiziert ist, stellt sich die Frage, ab welchen Werten ist er denn tatsächlich behandlungsbedürftig und wie sieht die Behandlung typischerweise aus?
Also behandlungsbedürftig wird er für mich, wenn die Speicher erschöpft sind und gleichzeitig Symptome bestehen. Ja, haben wir schon drüber gesprochen, dieses, wann ist ein Speicher erschöpft, das ist natürlich sehr individuell. Ja, das kann sein, wenn der Ferritinwert im einstelligen Bereich ist, kann aber auch sein, wenn der Ferritinwert bei 20, 30, 40 ist. Und es muss nicht zwingend immer einfach auch eine richtige Anämie vorliegen. Standardweg ist erstmal das sogenannte orale Eisen, das heißt Eisentabletten über 3 bis 6 Monate, damit eben nicht nur das Blutbild, sondern auch die Speicher wieder aufgefüllt werden.
Bei den Eisenpräparaten gibt es ja jetzt wirklich viele verschiedene Optionen. Kannst du vielleicht einmal erklären, worauf man bei der Dosierung achten sollte? Und vor allem, was glaube ich für unsere Hörer auch interessant ist, sind Produkte aus der Drogerie auch eine Option oder sollte man wirklich nur Produkte aus der Apotheke zu sich nehmen?
Großes Thema. Großes Thema. Große Frage. Muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Also, klassisches zweiwertiges Eisen, ja, also zum Beispiel Eisensulfat, Eisenfumarat, also die Leute, die sich mit Eisenmangel beschäftigen oder mit der Therapie, auch viele PatientInnen wissen vielleicht mit den Begriffen auch ein bisschen was anzufangen. Also zweiwertiges Eisen wird gut aufgenommen, aber macht häufig Magen-Darm-Beschwerden, was ja häufig ein Problem ist beim oralen Eisen. Dann gibt es sogenannte dreiwertige Verbindungen, wie das Eisenbisglycinat, ja, das verschreibe ich gerne, sind deutlich verträglicher. Und ein Punkt, der ganz wichtig ist, aber den allermeisten gar nicht bekannt ist und mir ehrlicherweise bis vor ein paar Jahren auch nicht bekannt war, dass das Eisen, das orale Eisen, nicht täglich aufgenommen werden soll. sondern eher jeden zweiten Tag eingenommen werden sollte. Und um das zu verstehen, hilft ein Bild, das ich dann eben den Patienten oft erzähle oder zeige. Das Eisen muss also erst wie ein Paket durch mehrere Stationen, bevor es im Blut ankommt. Es kommt erstmal im Darm an, ja? Dann muss es irgendwie durch die Darmzelle, wie durch einen Briefkasten und dann durch das Treppenhaus der Zelle und am Ende durch eine Tür wieder hinaus ins Blut. So kann man sich vielleicht ein bisschen vorstellen. Und diese Tür hinaus ins Blut, die nennt sich Ferroportin. Und da steht ein Türsteher. Und das ist ganz wichtig. Der lässt nicht jeden rein. Also vor dieser Tür namens Ferroportin steht ein Türsteher und der heißt Hepzidin. Und sobald jetzt eine größere Menge Eisen aufgenommen wurde, schüttet der Körper für etwa 24 Stunden vermehrt Hepzidin aus. Also der Türsteher macht für diese Zeit die Tür praktisch zu, damit eben nicht zu viel Eisen auf einmal ins System gelangt. Und nimmt man jetzt am nächsten Tag sofort und direkt wieder eine Tablette, steht der Türsteher eben immer noch davor. Und das meiste Eisen geht dann ungenutzt einfach durch den Darm wieder raus. Lässt man einen Tag Pause allerdings, ist die Tür am übernächsten Tag wieder offen und die Aufnahme geht deutlich besser. Und Drogerieprodukte sind nicht grundsätzlich schlecht bei einem nachgewiesenen Mangel, aber ehrlicherweise meist zu niedrig dosiert. Und das sollte man schon höher dosierte Präparate aus der Apotheke nehmen. Bestenfalls mit der Hausärztin oder Hausarzt besprochen.
Aber das bedeutet jetzt auch Eisenpräparate, also auch die frei verkäuflichen, die man in der Drogerie bekommt, sollte man jetzt nicht einfach auf gut Glück nehmen bei Müdigkeit oder anderen Symptomen, sondern erstmal ärztlich abklären, ob ein Mangel wirklich vorliegt.
Richtig, also das ist extrem wichtig. Und ich merke natürlich auch, dass viele PatientInnen sich einfach Eisenpräparate besorgen, weil sie vielleicht denken, sie könnten Eisenmangel haben. Und das ist definitiv nicht gut, kann ich nur davor warnen. Denn zu viel Eisen ist auch nicht harmlos. Ja? Also Eisen wirkt prooxidativ und kann auf Dauer Leber und andere Organe belasten. Man kennt ja auch so dieses Ferro-Aging. Ja? Also es ist auch so in der Longevity-Szene heißt es, diskutiert ist das Thema Eisen. Also zu wenig ist auf jeden Fall nicht gut, aber zu viel ist auch nicht gut, ja, weil es einfach auch Schaden anrichten kann, wie bei vielen Dingen, die man einfach so einnehmen könnte. Außerdem sehe ich in der Praxis öfter, dass durch wahllose Eiseneinnahme die eigentlichen Ursachen der Müdigkeit, wie zum Beispiel auch eine Schilddrüsenunterfunktion, dann einfach völlig übersehen wird und nicht abgeklärt wird, was natürlich auch Konsequenzen haben könnte.
Was bedeutet dieses Ferro-Aging? Das habe ich noch nie gehört.
Das Ferro-Aging bedeutet, wenn man jetzt, also wir reden ja über die gesunden Lebensjahre, beziehungsweise, ja, also die Longevity-Szene möchte ja, oder Menschen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, möchten ja möglichst lange gesund leben. Und wenn man jetzt zu viel Eisen, sprich zum Beispiel auch zu viel tierische Produkte, zu viel Eisen aus rohem Fleisch zu sich nimmt und dann zu viel Eisen im System hat, dann kann es eben diese oxidative Potenz des Eisens in den Vordergrund rücken und dann macht einfach zu viel Eisen einfach mehr Schaden, vor allem in der Zelle, als dass es Gutes tut.
Wenn das jetzt also ärztlich abgeklärt ist, ich habe einen Eisenmangel und nehme Präparate aus der Apotheke, wie schnell merke ich dann eine Besserung meiner Symptome oder wie schnell kann ich damit rechnen und wie oft sollte ich das nachkontrollieren lassen?
Auch das ist, muss man sagen, sehr individuell. Ja, es ist von Patientin zu Patientin einfach unterschiedlich. Ich kontrolliere prinzipiell bei Tabletten in aller Regel nach 4 Wochen das Blutbild. Nicht erst nach Monaten, wie es leider oft üblich ist oder meistens wird, weil oft wird es ja gar nicht kontrolliert. Bewegt sich da gar nichts, muss man der Sache auf den Grund gehen. Ja? Also erste spürbare Infekte bei Energie, Konzentration treten meist nach 2 bis 4 Wochen auf. Das Blutbild normalisiert sich allerdings erst nach 6 bis 8 Wochen. Ja? Also der Speicher selbst braucht oft 3 bis 6 Monate, bis er wirklich aufgefüllt ist. Was natürlich auch bedeutet, dass man lange Zeit diese Tabletten einnehmen muss, um wirklich einen richtig spürbaren, auch im Labor messbaren Effekt hat.
Und was passiert, wenn das über diesen bestimmten Zeitraum eingenommen wird, richtig eingenommen wird und es wird kontrolliert und es stellt sich keine Besserung ein? Was ist dann? Was macht man dann?
Das ist natürlich immer vorausgesetzt, dass es richtig eingenommen wird. Ich habe gerade erklärt, wie es richtig eingenommen wird. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass viele PatientInnen einfach die Eisentabletten irgendwann dann selber absetzen, weil sie dann Beschwerden haben, dann mit dem Therapeuten, mit der Therapeutin nicht besprechen. Und dann ist da einfach eine Lücke von Wochen, Monaten und dann beschweren wir uns, wenn dann nach 6 Monaten irgendwie nichts angekommen ist. Also das ist auch ein Problem. Wir sprechen dann von der Compliance des oder der Patientin. Aber zum Thema Alternative, du hast das Thema Infusion angesprochen. Ja, klar. Und ich mache das mittlerweile sehr häufig in der Praxis. Das heißt, wenn wir Darmprobleme haben, wie zum Beispiel bei chronisch entzündlicher Darmerkrankung, wenn die Tabletten nicht vertragen werden, wenn wir wirklich eine Darmdysbiose haben, wenn wir eine SIBO haben, also eine Dünndarmfehlbesiedelung, wenn wir verschiedene andere Themen im Dünndarm haben, auch vor allem in diesen Arealen, wo das Eisen aufgenommen wird, dann kann ich noch so viele Tabletten einnehmen, es wird einfach nicht funktionieren. Ja? Und deswegen mache ich in der Tat relativ häufig Infusion. Das heißt, ich gehe direkt in die Vene und damit umgeht man den Darm komplett und auch den Lebermetabolismus. Das funktioniert sehr gut. Es gibt verschiedene Eisenpräparate. Jeder, der das macht, kennt die gängigen und die gut verträglichen. Und ich mache das in aller Regel auch so. Ich gebe vor einer Eiseninfusion zum Beispiel auch immer hochdosiertes Vitamin C, um das System erstmal zu beruhigen und bevor das Eisen ankommt. Und das Vitamin C, und das ist für mich das Entscheidende, wirkt dabei reduzierend und schützt das Eisen, das ich gebe, einfach auch vor Oxidation. Ja? Und diese Kombination hat sich bei mir seit Jahren jetzt bewährt. Die Nebenwirkungsrate ist mega gering. Ich habe praktisch keine Nebenwirkungen. Aber wichtig ist mir eben auch, dass bei akuten Infekten, erhöhten Entzündungswerten und so weiter, da gebe ich auch kein Eisen. Das System muss erstmal ruhig sein. Also wenn man wirklich mit einer Infusion arbeitet, muss man immer darauf achten, dass das System ruhig ist. Ja, weil es ist ja schon ein invasiver Eingriff. Und genau, das funktioniert sehr gut. Ich habe damit extrem gute Erfahrungen.
Warum ist es denn überhaupt so wichtig, dass wir den Eisenmangel ausgleichen? Also natürlich klar, um die Symptome, die Beschwerden zu bekämpfen, das ist logisch. Aber was passiert im Körper, wenn wir den Eisenmangel unbehandelt lassen? Was sind die Folgen?
Zunächst mal leidet ja die Leistungsfähigkeit im Alltag. Ja? Und dann entwickelt sich irgendwann dann wirklich eine richtige Anämie. Das ist dann so dieses krasse Vollbild einer Eisenmangelanämie mit Atemnot, Herzrasen, Blässe. Das heißt, das Herz muss mehr arbeiten und trotz weniger Sauerstoffträger den Körper einfach versorgen. Und das belastet einfach auf Dauer auch das Herz. Ja. Bei Kindern kann ein chronischer Eisenmangel sogar die Geistesentwicklung beeinträchtigen, weil Eisen auch für die Reifung des Gehirns notwendig ist. Ja. Also es ist schon wichtig, dass man darauf achtet.
Es ist ja so, dass gerade in der Schwangerschaft ein Eisenmangel besonders problematisch ist oder sein kann. Und warum ist der Bedarf bei Schwangeren so erhöht und warum sollte man da besonders aufpassen und dann auch sofort gegensteuern?
Das Blutvolumen der Mutter steigt während einer Schwangerschaft um ca. 30-50%. Ja? Das heißt, zusätzlich zum eigenen Körper muss ja muss das Baby und die Plazenta, also der Mutterkuchen, mitversorgt werden. Und ein unbehandelter Eisenmangel erhöht das Risiko für Frühgeburt, niedriges Geburtsgewicht, postpartale Depression. Da gibt es, meine ich, Untersuchungen dazu, ohne dass ich die jetzt genau nennen könnte. Aber ich habe da schon mal einiges dazu gelesen. Und deshalb, also da ich kein Gynäkologe bin und kein Geburtshelfer, habe ich jetzt nicht so viel schwangere Frauen. Das läuft ja alles über den Frauenarzt, über die Frauenärztin. Aber ich finde schon, dass während einer Schwangerschaft auf jeden Fall danach gescreent werden sollte. Ja, ich finde, Eisenmangel ist auch in der Schwangerschaft definitiv ein Thema, vor allem wenn die Frauen schon mit einem Eisenmangel in die Schwangerschaft starten. Ja, und ich denke, das würde auf jeden Fall Sinn machen, bevor da wirklich eine Anämie, also eine Blutarmut entsteht.
Die medizinischen Folgen eines Eisenmangels, die sind heute gut beschrieben. Bis dieses Wissen da war, war es allerdings ein langer Weg, denn die typischen Beschwerden kannte man schon lange, ohne sie richtig deuten zu können. Wir werfen mal einen Blick zurück.
Zeitreise. Der Blick in die Geschichtsbücher.
Schon in der Antike wurden Beschwerden beschrieben, die wir heute teilweise mit Blutarmut verbinden würden. Zum Beispiel Schwäche, Schwindel oder eine auffällige Blässe.
Warum Menschen solche Beschwerden entwickelten, wusste damals allerdings niemand. Stattdessen erklärte man Krankheiten über die sogenannte Säftelehre. Gesundheit galt als Gleichgewicht verschiedener Körpersäfte, Krankheit als Zeichen einer Störung dieses Gleichgewichts.
Im 18. und vor allem im 19. Jahrhundert tauchten dann Begriffe wie Bleichsucht oder Chlorose auf. Die Diagnose wurde besonders häufig bei jungen Frauen gestellt, die blass wirkten, schnell erschöpft waren oder unter Herzklopfen und Schwindel litten.
Chlorose war nicht nur eine medizinische Diagnose. Sie war auch eng mit den damaligen Vorstellungen von Weiblichkeit, Pubertät und Lebensführung verknüpft. Entsprechend unterschiedlich waren die Erklärungsversuche.
Manche Ärzte vermuteten Menstruationsstörungen als Ursache. Andere machten Ernährung, Bewegungsmangel oder eine vermeintlich nervöse Veranlagung verantwortlich. Teilweise wurden sogar Heirat oder Schwangerschaft als mögliche Lösung empfohlen.
Gleichzeitig beobachteten Mediziner schon damals, dass sich manche Beschwerden durch eisenhaltige Präparate besserten, auch wenn die genauen Zusammenhänge zunächst noch nicht verstanden wurden.
Historisch standen also schon immer vor allem Frauen im Mittelpunkt. Neben schwangeren und allgemein natürlich menstruierenden Frauen bzw. Frauen vor der Menopause gibt es ja auch noch weitere Risikogruppen für einen Eisenmangel. Markus, wen hast du da denn noch besonders im Blick? Die Leistungssportler hattest du vorhin auch schon genannt, aber gibt es vielleicht darüber hinaus auch noch Gruppen?
Also ganz wichtig sind in der Tat Sportler, Leistungssportler, Ausdauersportler, denn das hat man eigentlich nie so auf dem Schirm. Ich muss gestehen, ich hatte das auch lange Zeit nicht auf dem Schirm. Ich habe viele Sportler in meiner Praxis einfach so durch dieses wirklich harte Training, ja, und ich denke jetzt auch ganz besonders an Frauen, an junge Frauen, die immer mehr auch richtig krasses Training machen. Ich denke so an High Rocks und so all diese Geschichten. Wir sprechen dann wirklich von kleinen Darmblutungen im Training, starkes Schwitzen, dann diese trainingsbedingte Hepzidin-Erhöhung. Ja. Hepzidin ist dieser Türwächter, der das Eisen reinlässt. Klar, und dann natürlich außerdem vegane, vegetarische Patientinnen, weil einfach pflanzliches Eisen deutlich schlechter aufgenommen wird. Ja, Menschen nach Magenoperationen, chronisch entzündliche Darmerkrankungen, dann diese Darmerkrankungen, die ich vorhin auch kurz angesprochen habe, wie Dünndarmfehlbesiedelungen, Leaky Gut zum Beispiel ist auch ein Thema, ja, so also diese Darmthemen, diese chronischen ReizdarmpatientInnen. Das sind alles natürlich auch Patientengruppen, bei denen man einen Eisenmangel definitiv denken könnte, ja. Und zum Beispiel regelmäßige Blutspender. Das ist auch ein Thema, ja. Die tun Gutes, aber manchmal, ich denke zum Beispiel an einen Patienten, der letzte Woche da war, der hatte einfach ein HB, also ein Hämoglobin von unter 12 und halt ein Ferritin von 11. So, und da fühlt es sich richtig schlecht. Dann sage ich, ja, wie oft gehst du denn der Blutspenden? Der ging halt einmal im Quartal Blutspenden, ja. Und da sollte man das natürlich mal überlegen.
Okay. Und dann gibt's ja noch einen Punkt, der vielen vielleicht gar nicht so geläufig ist, dass Eisenmangel nicht immer nur heißt, dass zu wenig Eisen im Körper vorhanden ist, sondern dass zwar Eisen da ist, aber der Körper es nicht richtig nutzen kann. Kannst du einmal erklären, was damit gemeint ist und wer davon häufig betroffen ist?
Das ist eben ein ganz wichtiges Thema und das sehe ich in der Tat in meiner Praxis extrem häufig, eigentlich ständig. Denn das Eisen, also wenn Eisen eigentlich genug im Körper vorhanden ist, aber zum Beispiel bei chronischen Entzündungen, Autoimmunerkrankungen oder auch Krebserkrankungen, ist ja ganz ein klassisches Thema, schüttet der Körper vermehrt ins Zimmer wieder bei unserem Wächter eben dieses Hepzidin aus. Ne? Und dieses Hepzidin sperrt das Eisen regelrecht in den Speicherzellen ein, um es Krankheitserregern zu erziehen. Ja? Ich meine, das ist auch Evolution, der Körper macht es schlau, es ist irgendwie eine Entzündung im Körper. Sagt er, pass auf, bevor du das Eisen bekommst, behalte es mir lieber selber. Ne? Das heißt, Entzündung geht hoch, Eisen wird eingesperrt, Ferritin steigt an. Und man nennt es so die Anämie der chronischen Erkrankung. Es ist eigentlich genug Eisen da, aber die Leute haben trotzdem eine Blutarmut. Also sehe ich ganz häufig bei Patienten mit einer Tumorerkrankung. Und dann ist es immer ganz schwierig, auch weil diese Patienten haben einen Eisenmangel. Ja, aber das Ferritin, dieser entsprechende Eisenwert, ist zu hoch. Und da wird natürlich auch von onkologischen Kollegen, aus meiner Sicht, wird viel zu wenig auf diesen Eisenmangel geschaut. Und wir sprechen da so in dem Fall so von der Anämie der chronischen Erkrankung. Und es ist manchmal wirklich schwierig, ja, mit den Patienten auch umzugehen und dann auch mit den Kollegen, dann nochmal im Labor sieht man dann eben ein ganz normales oder sogar ein erhöhtes Ferritin bei extrem niedriger Transferinsättigung. Und das ist ein ganz völlig anderes Muster als beim klassischen Eisenmangel. Und ich finde halt auch, das gehört behandelt. Und Tabletten bringen hier eigentlich meist wenig, weil der Darm das Eisen gar nicht aufnehmen kann, beziehungsweise weil wieder Hepzidin gar nicht durchlässt. Und da ist wirklich die Infusion die Lösung.
Markus, hast du jetzt abschließend noch einen praktischen Tipp für Patientinnen und Patienten?
Also das Entscheidende ist natürlich, dass wir uns eisenreich ernähren. Ja, und viele denken ja, Eisen kommt vor allem aus rotem Fleisch. Ja, das ist eine Haupteisenquelle, das ist ganz wichtig. Aber dabei haben zum Beispiel auch Haferflocken, ja, haben pro 100 Gramm sogar mehr Eisen als rotes Fleisch. Und der Unterschied liegt hier so ein bisschen in der Form. Ja. Also aus Fleisch kommt ja das sogenannte Hämeisen, nennt man das, das der Körper sehr gut aufnehmen kann. Und pflanzliches Eisen ist eben das sogenannte dreiwertige Nicht-Hämeisen, das schlechter aufgenommen wird. Und hier ist zum Beispiel auch der entscheidende Trick, dass man einfach Vitamin C dazu einnimmt. Ja, also wenn man sich vor allem pflanzlich ernährt, sollte man zu jeder Mahlzeit 200 bis 400 Milligramm Vitamin C einnehmen. Damit lässt sich die Eisenaufnahme um bis zu 80% steigern. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil eben das Vitamin C das Eisen vor Oxidation schützt und in eine viel bessere aufnehmbare Form überführt. Da sind wir wieder bei dem Paket, das ich mal erwähnt habe. Wir müssen dieses pflanzliche Eisen erst in diese Paketform bringen, damit es in den Paketbriefkasten in das Haus hineinkommt. Und da reicht manchmal eine kleingeschnittene Orange, kann mal ausreichen, vielleicht auch ein bisschen Paprika. Aber in aller Regel sollte man schon ein konzentriertes Vitamin C-Präparat nehmen, zum Beispiel aus einer Acerola oder einem anderen guten Präparat. Umgekehrt ist auch wichtig, sollte man, das ist auch ein ganz guter Tipp, Kaffee oder schwarzen Tee nicht direkt zur Mahlzeit trinken, wenn man jetzt auf eine eisenreiche Mahlzeit hofft, weil am besten also eine Stunde davor oder danach, weil die enthaltenen sogenannte Polyphenole und das Koffein eben die Eisenaufnahme deutlich verschlechtern. Und man sollte natürlich regelmäßig zu seiner Hausärztin und seinem Hausarzt gehen. Man sollte sich sein Blutbild, finde ich, regelmäßig checken lassen. Ja? Also nicht nur alle paar Jahre, man sollte auch darauf verharren, und die Kolleginnen und Kollegen bitten, dass man wirklich auch das Ferritin anschaut, dass man die Transferinsättigung anschaut, dass man das CRP anschaut. Der normale sogenannte Eisenwert im Serum bringt überhaupt nichts. Zero, so ziemlich der unwichtigste Blutwert, den ich kenne. Genau, und dann sollte es schon ganz gut laufen.
Ja, vielen Dank für deine Tipps. Wir hatten ja am Anfang schon erwähnt, dass du auch auf Social Media sehr aktiv bist und da können unsere Hörerinnen und Hörer bestimmt auch noch mehr von dir erfahren, oder?
Nicht weniger kenne ich ja mittlerweile als Doc Cho auf Instagram und auf TikTok. Wir haben auch mittlerweile als Dr. Markus Schornig ein LinkedIn-Account. Und da haben wir wirklich gemerkt, wie unglaublich emotional dieses Thema ist. Wir haben da ein Reel gepostet, das, glaube ich, mittlerweile knapp 600.000 Mal zumindest angeschaut wurde, unglaublich viel kommentiert wurde und immer noch kommentiert wurde. Und das ist unglaublich interessant. Und dieses Thema Doc Cho, also mein Social-Media-Account sozusagen als digitale Verlängerung meiner Hausarztpraxis, das mache ich als kleines Familienprojekt mit meinen vier erwachsenen Kindern. Und das ist sozusagen auch ein Herzensprojekt, macht unglaublich viel Spaß. Wir versuchen, medizinische Themen aufzubereiten, verständlich zu machen, ja, ohne sie zu verharmlosen und den Menschen letztendlich Wissen mitzugeben, mit dem sie sich bestenfalls selbst besser einschätzen können und sie fitter für den Arztbesuch machen. Und somit haben wir ja ein bisschen was gemeinsam, weil das macht ihr ja auch. Und vielleicht haben wir die Möglichkeit, heute mit diesem Podcast einfach unsere Zuhörerinnen oder eure Zuhörerinnen und Zuhörer auch beim Thema Eisen etwas fitter zu machen.
Vielen Dank, dass du das komplexe Thema Eisenmangel heute für uns eingeordnet hast und schön, dass du zu Gast bei Auf Herz und Nieren warst.
Ja, danke auch von mir.
Vielen herzlichen Dank, hat mir unglaublich viel Spaß gemacht.
In unserer nächsten Folge geht es um Typ-2-Diabetes und warum die Erkrankung viel mehr ist als nur hoher Blutzucker. Wir sprechen über Folgeerkrankungen, die viele Menschen nicht so auf dem Schirm haben und über moderne Therapieoptionen.
Wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, dann schreibt uns gerne an podcast@focus-gesundheit.de oder auf Instagram.
Ja, und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.